Podcast.
Also in einer Big Band läuft nie etwas reibungslos. Für das sind es einfach viel zu viele Leute, oder?
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur April-Ausgabe. 2025 wird es 30 Jahre alt, hat über 20 Nasen und unzählige treue Ohren und bereits diverse Tonträger aufgenommen und wohnt seit rund einem Jahr an der Heinrichstrasse 69 in einem eigenen Haus, einem Jazzhaus. Die Rede ist natürlich vom Zurich Jazz Orchestra, aktuell unter der musikalischen Leitung vom amerikanischen Posaunist Ed Partica, unterstützt durch den Trompeter Daniel Schenker. Da soll es jetzt aber weniger um die Musik gehen, sondern vor allem um die vielen Aufgaben im Verborgenen, die so ein Ensemble erst möglich machen. Wir treffen auf Bettina Ullmann, Managing Director vom Zurich Jazz Orchestra oder kurz ZJO. Sie verraten uns, warum ein Nudelsalat schwerwiegende Folgen haben kann, was man als Musikerin beim ZJO eigentlich verdient und warum das eigene Jazzhaus so gut tut. Natürlich hören wir auch ein bisschen Musik. Der Ausklang spielt uns dann das ZJO mit dem Stück Africa Part 1 vom Album Three Pictures. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz-Kur. Podcast. Jazz-Kur.
Ich heiße Bettina Ullmann und ich bin hier in Zürich aufgewachsen, in der Schule, in Oberstrasse. Und habe auch hier in Zürich studiert, also Linguistik und Publizistik. Ich komme also nicht aus der Musik, ich komme aus der schreibenden Zunft, komme eher vom Wort. Und habe nach dem Studium eigentlich vorgehabt, zu CNN zu gehen und die Publizistik umzusetzen. Und bin dann aber am Schluss eigentlich über einen Sommerjob bei der Kultur gelandet und habe mich auf ein Inserat gemeldet für das Theaterspektakel. Man hat für eine Produktion vom Comedy-Theater von Federico Pfaffen jemanden gesucht, der Medienarbeit macht. Ich fand, da bin ich prädestiniert. Ich habe jetzt ja Publizistik studiert und bin recht ahnungslos und naiv. Da habe ich mich gemeldet auf das Inserat und es hat alles super getönt. Und über Geld hat niemand geredet. Und ich habe dann auch angefangen und 4 Wochen später habe ich Produktionsleitung gemacht von diesem Projekt und habe dann einfach ja on the job gelernt, was es heisst, in der Kultur Projekte und Produktionen zu machen. Heute kann man das alles studieren, das hat man damals noch nicht können. Da ist es einfach hands-on, hat man gelernt, wie das ist. Im Theater wartet man ja sehr viel. Und es hat auch Musikerinnen und Musiker dabei gehabt in dieser Produktion, alle 4 aus dem Jazz. Und ja, dann ist man so ein bisschen schwätzen gekommen. Und das, was vielen Kulturschaffenden einfach ein bisschen schwerfällt, ist, sich selber verkaufen. Das ist ja nicht, das liegt nicht allen. Und damals hat man Verkaufen noch über das Papier gemacht. Also man hat noch Dossier hergestellt und Tonträger. Das ist nicht wie heute. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, weil ich ja von der anderen Seite komme, also schreiben, präsentieren, dass ich den Teil würde übernehmen für Kultur- und Musikschaffende. Und so habe ich eigentlich meine Agentur Stagecoach gegründet, immer in der Überzeugung, also das ist Fame and Fortune, ganz schnell, und habe dann recht schnell müssen lernen, es ist vor allem einfach Knochenarbeit. Und sehr früh ist dann da schon das Zürich Jazz Orchester dazugekommen. Und auch dort, das hat mich, also fasziniert. Ich habe das toll gefunden. Ich habe sowieso gerne grössere Projekte. Also neben Büro und so weiter finde ich Logistik immer etwas total Spannendes. Das ist, sobald es 20 Leute sind, ein entscheidender Teil für vieles. Und ja, habe dann das zusammen mit dem Stefan Schlegel übernommen. Damals waren es alles noch Männer gewesen. Alle ein gutes Stück älter als ich. Das ZJO ist hier gerade so ein bisschen dumme Phase gsi und hat im Kirchengemeindehaus Neumünster gespielt. Und es hat 16 rote Notenständer gehabt, eine Kiste voll weisse Lindtücher, die man als Tischtücher gebraucht hat, und ein paar so Kerzchen. Und ja, dann ist am Schluss die Aufgabe beim Stefan Schlegel und bei mir gelegen, was machen wir mit dem Ensemble, wohin schicken wir es? Also ein grosser Themenblock ist einfach schlichtweg die Organisation. Damit so eine Saison, auch wir spielen saisonal, kann stattfinden. Das fängt damit an, dass man das Gerüst von Terminen hat und nachher zusammen mit der musikalischen Leitung das Programm macht, dass man unserem Publikum das kann bieten, was es erwartet, und dass man auch unseren Musikerinnen und Musikern ein interessantes Programm kann bieten, dass es für sie, auch für sie musikalisch interessant bleibt. Dann kommt Kommunikation dazu. Das Publikum kommt nicht von allein. Das ist ein grosser Teil von meiner Aufgabe. Und dann am Schluss ist es wie immer, auch da, man muss es finanzieren. Das heisst also, ich bin zuständig dafür, dass das Geld rum ist, dass man all das, was man programmiert und macht, am Schluss auch zahlen kann. Wir sind ein bisschen subventioniert von der Stadt und vom Kanton, aber natürlich nicht wie jetzt zum Beispiel eine Tonhalle, die voll durchsubventioniert ist. Das heisst, man kann wie nicht davon leben und sagen, 100% schenkt genug ein. Also für niemand, weder im Büro noch auf der Bühne. Es haben alle noch andere Jobs daneben. Andererseits muss man sagen, wir sind heute als Jazz-Ensemble im Vergleich zu vielen anderen, die im Jazz unterwegs sind, sehr gut gestellt. Gegen aussen funktioniert das Orchester natürlich wie ein klassisches Orchester. Es wird auch so wahrgenommen. Und die Leute sind immer total erstaunt, wenn sie hören, was unsere Musikerinnen und Musiker verdienen. Ab und zu getraue ich mich das fast nicht zu sagen, weil im Vergleich ist es einfach wahnsinnig wenig, oder? Und dass wir nicht alle voll angestellt sind und da, wenn ein normales, klassisches Orchester funktioniert. Aber es ist einfach, wie es ist. Und das ist durchaus auch so eines von meinen Steckenpferden, dass ich einfach, ja, gekämpft habe mit der öffentlichen Hand und der Förderung, dass ein Jazzmusiker, der Saxophon spielt, gleich viel wert ist, musikalisch, aber auch monetär, wie jemand, der Giga spielt. Es ist so das Drei-Säulen-Prinzip. Es ist die öffentliche Hand, die uns Geld zahlt. Wir akquirieren Drittmittel und wir spielen Geld ein. Und aus dem allem sind etwa zwischen 500.000 und 600.000 in der Saison, muss einfach alles gezahlt sein. Und das bedingt, das ist am Schluss auch alles öffentlich. Die Diskussion, die läuft ja jetzt in Zürich. Das ist im Moment sehr politisch, wie das ist mit Gagen und sauberen Entlöhnung für Kulturschaffende. Das beinhaltet bei uns 500 Franken pro Konzert. Das sind 2 Proben an 3 Stunden. Plus üben die Hei, plus Soundcheck und Konzert. Also es sind ja rund 18 Stunden, die man da dafür einsetzt. Und wenn man dann das abrechnet, dann ist man dann nicht mehr. sind die 500 Franken Töne im ersten Moment, boah, so für einen Abend, 500 Stutz ist ja noch viel. Aber wenn man dann halt aufrechnet, was wirklich dazu gehört, nein, es ist nicht viel. Also was ich wahnsinnig gerne mache, ist, wenn wir im Leitungstrio arbeiten, über Organisatorisches reden auch, mache ich wirklich eigentlich noch gerne. Wenn wir über die nächsten 3 Jahre reden, finde ich total spannend. Und auch wenn wir über das Programmieren reden, das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Obwohl ich oft dort die bin, die sagt, nein, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Bin ich auch ein bisschen der Buhmann, aber das ist auch okay. Das gefällt mir, das mache ich gerne. Und was ich wirklich hasse, und die Leute glauben mir das manchmal nicht, ist, ich suche wirklich nicht gerne Geld. Ich finde das etwas Fürchterliches. Aber es gehört halt einfach dazu. Es ist ein grosser Grundpfeiler, den es braucht. Sonst geht es einfach gar nicht. Und am allerschlimmsten finde ich, wenn ich für die öffentliche Hand muss Formular ausfüllen. Das treibt mich in Wahnsinn. Also es sind 30 Jahre jetzt seither. Die Legende sagt, beziehungsweise ist es wahrscheinlich nicht ganz falsch, dass es auch damit zu tun hat, dass man dort die RS Big Band zugemacht hat. Das heisst, dass es hat wie nicht mehr eine wirklich professionelle Big Band gegeben in der Deutschschweiz. Und in Zürich ist wie die Jazzschule, also das ist damals noch völlig losgelöst von ZHDK und so weiter gewesen. Wie aus einer eigenen Initiative hat man die Jazzschule gegründet. Und es hat verschiedene Jazzmusiker gegeben, die gefunden haben, es kann nicht sein, dass es nie mehr eine Big Band gibt. Und aus diesem Gedanken heraus ist eigentlich entstanden, ja, dann machen wir es halt selber. Und der André Belmont ist hier gerade heimgekommen aus Amerika. Und ja, dort ist das eigentlich üblich, dass es also jeden Kaff hat eine Big Band, die einmal in der Woche probt und hat dann den Gedanken wie aufgenommen und mit Musiker dann das Zürich Jazz Orchester gegründet. Und man hat dann auch so ein bisschen los, so ein bisschen Rehearsing Band angefangen, miteinander zu arbeiten und ein bisschen proben. So hat das eigentlich angefangen. Die Welt war ja auch noch etwas anders. Man hat sich Briefe geschickt und das Telefon in die Hand genommen, um Termine abzumachen. Das war alles noch etwas anders. Und man hat einfach einmal in der Woche ein bisschen geprobt miteinander, so halbwegs verbindlich. Und da ist wie also grosse Struktur, Finanzen, Öffentlichkeit, das ist überhaupt noch nicht zum Thema gestanden. Es gibt eine legendäre Foti, das ist irgendein Jazzfestival Benken, das gibt's glaube ich nicht mehr, wo man das erste Mal auftreten ist. Zweimal hintereinander und dann lang nicht mehr. Also man muss sich das nicht total regelmäßig und organisiert vorstellen. Es hat dann, wo Zürich West sich so ein bisschen angefangen hat, entwickeln, einen Club gegeben, Incognito. Und dann hat man dort auch so einen Steady Gig eigentlich können haben. Der Club war immer so ein bisschen Piesackt von Lärmklagen. Unter anderem von einem Musikjournalist aus dem Tagesanzeiger, der oben dran gewohnt hat. Und man hat dort aber gespielt, durchaus regelmäßig. Es hat auch Gage gegeben. Und eines Tages ist der Clubsitzer inklusive Kasse verschwunden. Und ja, dann hat sich dann das alles wieder in Luft aufgelöst. Mit der Anfrage von Stefan Schlegel, ob er die musikalische Leitung übernehmen will. Er hat hier mitgespielt. Hat er wahrscheinlich einfach, ja, den entscheidenden Schritt gemacht und gesagt, ich mache das sehr gerne, aber ich mache das nicht allein. Er hat mich hier gefragt und dann haben wir miteinander uns mal überlegt, ja, wie lösen wir jetzt das? Und haben einfach eine gewisse Struktur eingeführt. Also, wenn die Probe um 8:30 ist, heisst das nicht, man kommt um 9 Uhr, sondern wir fangen um 8:30 an. Sind alle da, es sind alle eingespielt, Ende der Durchsage. Und so haben wir es angefangen zu strukturieren. Und dann hat es auch eine gute Fügung gegeben, dass der Jazzclub Mutz im Jahr 2000 vom Selnau in Schiffsbau gezügelt ist. Weil in Selnau Club bis Mutz da hast du Big Band nicht reingebracht. Also schon, aber er hat einfach kein Publikum mehr. Es war einfach viel zu klein gewesen. Und dann hat es Mutz gezügelt in Schiffsbau, wo ja massiv grösser ist als das Mutz im Selnau. Und der Jörg Siessenbach, der dort die Leitung von Mutz hatte, hat ein jungen Jahren in einer Big Band gespielt. Und da haben wir wie offene Türen eingerannt. Also er hat Spass daran gehabt, das war eine gute Sache gewesen. Und wir haben damals am ersten Montag im Monat haben wir dann können spielen und sind natürlich also vom Kirchengemeindehaus Neumünster direkt in den grössten Jazzclub von der Schweiz aufgestiegen und haben da damit eine Plattform gehabt, die ja, haben dort ein bisschen die Überholspur nehmen können. Und dann hat man es müssen rechtlich strukturieren, dass man mit der öffentlichen Hand reden kann. Also der Haufen Musiker ist jetzt ein Verein, oder? Man hat einen Förderverein dazu gegründet, dass man ein bisschen noch eine breitere Basis hat. Und ich habe dann angefangen, ja, eben mit der öffentlichen Hand reden, Öffentlichkeitsarbeit machen und das Netzwerk aufbauen. Und so hat dann das einfach einen Schritt nach dem anderen können nehmen. Alle, die bei uns mitspielen, die haben ja noch einen Nebenberuf. Also sie haben ihre eigenen Bands, sie haben ihre eigenen Ensemble, aber viele gehen dann noch Schule. Viele sind, haben ein Pensum jetzt an der ZHDK. Das heisst also, man ist vor allem auch mit dem Nachwuchs, der kommt, sehr gut vernetzt. Und wir haben sehr früh den Kontakt zur Hochschule gesucht und haben das Volontariat eingeführt. Also das heisst, Studierende können bei uns einmal reinsitzen, also Prob-Gig, so wie denn das ist, oder? Nicht Firlefanz, sondern es geht schnell und man muss vorne am Stuhl sitzen. Und das ist für die Studierenden ein super Erlebnis. Das tut allen anderen in der Band auch gut, wenn die Jugend mitspielt. Und es ist natürlich auch ein Geschenk, dass wir so viele Leute haben, die an der Schule unterrichtet sind, wissen genau, wer steht wo. Und das ist wie zu einem ganz natürlichen System geworden, weil wir damit wie den Nachwuchs einfach ganz natürlich nachziehen können. Also viele, die damals ein Volontariat gemacht haben, fragen mich dann immer wieder an, zum Aushelfen, als Zuzüger oder als Subs. Und die sind heute fest Mitglied im Jazzorchester. Und das ist so etwas, das wahnsinnig gut funktioniert. Das ist auch wichtig, oder, dass die Nachhaltigkeit funktioniert, dass das Orchester wirklich einfach auch einen Boden hat, der sich gut erneuern kann. Da, wo wir ins Moods gewechselt haben, das ist gerade ein bisschen explodiert, wenn man das so sagen darf. Sie haben hier eine Serie gehabt, Big Mondays. Also man hat jeden Montag ein Large Ensemble gehabt. Und damit auch ein gewisses Publikum von Anfang an ein bisschen angezogen und etabliert. Und heute muss ich sagen, also das ist sicher eine Frucht von unserer Arbeit, aber es ist auch ein Geschenk, dass wir ein Publikum haben, wo jetzt, wir reden von Jazz, wir reden von lokalem Jazz, wirklich auch sehr in grosser Zahl kommt und sehr eine enge Bindung hat zum Orchester. Also unser Publikum kennt Musikernamen, sie sehen genau, wenn jemand noch nie da war und ausgeholfen hat, wer ist das, woher ist die Musikerin. Und auch musikalisch sehr offen ist. Also sie haben zum Teil wirklich auch mitgewachsen mit uns und haben ein bisschen lernen ja, und macht eigentlich vieles und alles mit. Das, was sie bei uns machen, das ist ein Mini-Teil-Pensum, das sie haben. Sie haben ja alle noch einen anderen Beruf, sie haben alle ihre eigenen Ensemble. Das sind ja Leute, die selber komponieren, selber schreiben und selber Bandleitung machen. Das ist also, am Schluss ist das immer so ein Haufen von Alpha-Tierli, wo sich findet und am Schluss doch als Gemeinschaft kann funktionieren. Wenn dann so eine Saison einmal steht, dann fängt das am Schluss damit an, dass man Notenmaterial muss haben. Also das ist nicht alles einfach nur freiwillig improvisiert, sondern das funktioniert durchaus wie in einem klassischen Orchester. Also ohne Noten geht gar nicht. Und das wird bei uns im Moment noch auf Papier verschickt. so früh wie möglich. Mir da die Luft nach oben. Und ja, dann schaut man das zuhause eigentlich selber durchaus mal an. Dann trifft man sich 2-3 Stunden, um so ein Konzert vorbereiten, wo wir meistens im Moods spielen. Und dann wird einfach, also dann muss man 2-3 Stunden wird recht geschafft, bis das da ist. Oft ist das wirklich neue Musik, das heisst, man hat sie noch nie gespielt. Das ist enorm anstrengend. Dann darf man nicht vergessen, es sind ja viel Bläser. Also das Maul muss dann auch mit arbeiten. Und da wir freischaffend sind, proben wir oft halt dann die Abend. Also vom 7:30 bis um 10:30 oder 11. Das heisst, die Leute haben aber schon gespielt oder Schule gegeben den ganzen Tag. Das ist für alle, ist das durchaus anstrengend. Das ist, finde ich, immer noch eine rechte Leistung, wenn man dann das zu Abend noch stemmt. Dann am Konzerttag ist das, wie das bei allen ist. Man kommt genug früh, hoffentlich, auf den Soundcheck, kämpft sich durch den Verkehr in Zürich. Und dann gibt es eine Stunde Soundcheck, also dass man parat ist. Spielt man noch 2-3 Details an, die vielleicht nicht so funktioniert haben. Oder der Ed hat noch mal etwas Neues geschrieben und man probiert das noch schnell. Und dann gibt es Essen, wichtig. Und dann gilt es dann ernst. Und im Mutz ist das heute so, dass man live streamt. Das gibt noch so zusätzliche Aufregung, weil ja, es ist dann verewigt. Also das, was man dann abgehauen hat, haben sie dann auch noch aufgenommen. Und so funktioniert das. Das ist also auch so ein Konzerttag, das ist recht anstrengend. Also weil es ist ja zu Abend, das heisst, sie haben alle vorher noch geschafft. Und sie kommen und müssen dann doch auf einen Punkt, zack, leisten. Also unsere Saison fängt entweder im September oder im Oktober an und dann geht sie bis in Mai, Juni. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie die verschiedenen Konzerte und Projekte liegen. Es kommt dann so ein bisschen darauf an, wie viel Geld das es hat. Dementsprechend ist eine Saison grösser oder sie ist kleiner. Wir reden von 12 bis 25 Konzerten. Es kommt ein bisschen darauf an. Also das ist die grosse Herausforderung, die wir haben. Vielleicht ist sie ein bisschen ausgemacht, ich weiss es nicht, das kann sein. Aber am Schluss, wir spielen natürlich sehr viel in Zürich. Und da kann man nicht einfach immer das Gleiche spielen. Die Zürcher sind extrem anspruchsvoll. Und darum ist natürlich einfach gerade die Reihe, die wir im Moods programmieren, ist immer etwas anderes. Es gibt Momente, da kann man da oder dort etwas mitnehmen und rezyklieren, aber nicht sehr oft. Und das bedingt einfach wirklich, dass man dranbleiben muss und arbeiten. Diese Saison, das machen wir zum Abschluss, wenn es nicht schon genug gewesen wäre, oder? Das Projekt, das Open Air mit dem Tonhallenorchester. Und das ist dann etwas, das hat noch nie jemand gemacht. Und das ist für alle neu, also für die klassischen Musiker und für unsere auch. Das ist dann anstrengend. Da muss man wirklich schaffen, oder? Also das ist und bleibt eine grosse Herausforderung, dass man wahnsinnig viel neues Repertoire einstudiert. Also wir haben so, ich denke so in 3-Jahres-Schritt, weil die Subventionen alle 4 Jahre sind. Es gibt mir einfach so einen Rahmen, wie man so etwas machen kann. Und dann haben wir Partner, die sind schneller voraus, Partner, die sind kurzfristiger. Und wir fangen etwa im Januar an planen für eine Saison, also wo ab September ist, dass man mal ein gewisses Gerüst macht. Und dann ist die grosse Datenschlacht. Also das mache ich das schon sehr lange, aber ich verzweifle jedes Jahr immer noch, dass man einfach mal probiert zu büscheln, wann ist der Ed Partikel als Dirigent rum. Wann haben unsere Partner und Veranstalter Daten? Und wenn man das mal irgendwie hat, dann probiert man da oder dort eine Solistin oder einen Solist zu gewinnen. Und wenn man Glück hat, muss man nicht nochmal alles umplanen. Und dann am Schluss nachher muss man schauen, dass alle anderen 20 oder 22 Zeit haben. Und das ist, muss ich sagen, das ist eine rechte Schlacht. Ja, also Ideen sind immer gefragt. Also das ist eigentlich auch die Regel, dass man sagt, wenn immer ihr Ideen habt oder etwas machen wollt, dann melden. Macht einmal pro Jahr auch ein E-Mail an alle und sagt, wir fangen jetzt dann an. Was sind für Wünsche herum, was will man schon lange wieder einmal machen? Und dann ist das so, dass wir das im Leitungstrio zuerst die Daten machen und uns dann überlegen, wie wir das füllen, dass es attraktiv bleibt, dass wir eine gewisse Balance haben zwischen ein bisschen traditionellerem, aber auch viel zeitgenössisches, neue Komponistinnen suchen, ja, Instrumentalisten, die man schon lange mal hat wollen, damit arbeiten wollte. Oder einfach gibt gewisse Programme, die Ed wahnsinnig gerne mal machen würde oder die er schon lange geschrieben hat und wieder mal gerne zücken würde. Es sind ganz viele verschiedene ja, so Eckpunkte, die man dann probiert mitzunehmen. Also am Schluss sind das ja alles Individualistinnen und Individualisten und jeder hat seine eigenen Vorlieben. Und ich glaube nicht, dass allen alles immer gleich gut gefällt. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn man 20 Individuen hat. Und, aber am Schluss ist es halt gleich, weil die Bandbreite ist so gross, die Spannweite ist gross. Es ist am Schluss auch immer wieder eine Weiterbildung, musikalisch für alle, auch wenn es vielleicht mal etwas ist, wo man ja, jetzt nicht zuerst gewählt hat. Aber ich glaube, das macht es am Schluss wirklich auch spannend. Auch für Musikerinnen und Musiker. Es gibt, ja, gibt Momente, wo man wahrscheinlich findet, oh mein Gott, ist das komplex oder schwer oder was auch immer. Aber es bringt alle immer einen Schritt weiter. Und es soll für alle auch am Schluss einfach, eben, weil es oder man verdient nicht so viel, dass man sagen kann, ja, sondern es muss für alle am Schluss auch interessant bleiben, dass sie wollen dabei bleiben. Und das haben wir bis jetzt eigentlich geschafft. Der Anfang ist eigentlich schiere Verzweiflung, weil das Orchester ist gross, es ist laut und es braucht eine gewisse Infrastruktur. Und wo proben? Das ist eigentlich von Anfang an immer eine grosse Frage gewesen, wie lösen wir das? Und wir haben uns eine Weile lang so ein bisschen durchgeschlängelt, haben dann eine Möglichkeit gehabt, im Atelier Blau, im Werthölzli aussen, also das ist schon eher in den Sticks aussen in Zürich, können proben, aber dort ist nicht geheizt und unseren Flügel haben wir dann mal mit einem Digiflügel müssen ersetzen, weil er das Klima nicht vertreibt hat. Es war einfach nicht ideal gewesen, aber wir haben so ein bisschen eine Heimat gefunden gehabt. Und dann hat man uns dort rausgestellt und dann war die grosse Frage gewesen, wie lösen wir das? Es war eigentlich immer die Idee, dass man wie eine eigene Heimat müsste haben, eine Basis. Also, weil wir nicht, also, es ist niemand angestellt. Es gibt niemand ein Haus, wo dann alle einfach am Morgen kommen und am Abend wieder gehen. Es fliegen alle immer irgendwie rein und wieder raus. Es ist ewiges Geläuf, es ist ein ewiges Hin und Her. Und, ja. Ein bisschen so ein Heimat, ein Boden, ein Fundament, das hat einfach immer gefehlt. Wir haben uns dann aber aushelfen, auch dank unseren Partnern. Also, man hat im Kanzlei proben, im Mehrspur, übers Wochenende, wenn sonst niemand rum ist. Ab und zu im Zürcher Kammerorchester, wenn sie nicht probiert haben. Aber es ist immer so gewesen, wir haben dann können proben, wenn alle anderen nicht da gewesen sind. Das stellt einem ab und zu für grössere Herausforderungen, was Termine und Möglichkeiten anbelangt. Und wir haben viel gesucht, wir haben viel angeschaut. Und es ist einfach, bis wir jetzt zu dieser Lösung kamen, sind nicht ideal gewesen. Weil am Schluss ist es, ja, es ist laut, wir proben zur absoluten Unzeit und das macht es einfach schwierig. Das ist eigentlich mehr durch einen glücklichen Zufall. Ich kenne den Geschäftsführer von der Rapporto Stiftung eigentlich sehr gut und wir sind in verschiedenen Vorständen zusammen gewesen und es hat sich dann so ein bisschen wie ein Wort das andere gegeben und wir haben dann wie das miteinander entwickelt und uns überlegt, wie das mit deren Immobilien ist, jetzt da, wo wir heute sind, im Jazzhaus, der Heinrichstrasse 69, ob das etwas wäre. Und am Schluss ist es dann wiederum gegangen, ob die Stiftung sagt, ja, wir finden das eine gute Idee, wir wollen das mit euch zusammen entwickeln. Dann haben sie das gemacht, das Haus gekauft. Und dann habe ich, also das Zürich Jazz Orchestra hat dann den Umbau finanziert, dass das überhaupt möglich war. Die Stiftung hat dort schon auch noch mal mitgeholfen, aber man hat wirklich viele Drittmittel müssen suchen, dass das geht. Und haben dann das Projekt miteinander können stemmen und haben jetzt letztes Jahr, im Ende April, haben wir es können einweihen und eröffnen. Es ist immer noch so, wenn ich am Morgen komme, verschrecke ich immer noch ein bisschen, wenn das Haus da steht und wirklich ist. Und ja, es macht wahnsinnig viel aus, dass wir jetzt heute an einem Ort proben können, wo alle wissen, wo sie hin müssen und wo alles da ist. Und es macht es viel einfacher und es gibt einem schon einmal eine andere Identität. Also man identifiziert jetzt Zürich Jazz Orchester auch mit dem Ort. Das hat es vorher nicht gegeben. Die Nachbarschaft weiss das. Wir haben auch durchaus sehr regelmäßig informiert in der Nachbarschaft, weil also, man hat ja dann auch müssen umbauen. Es war ein bisschen laut und ein bisschen sauerig im Innenhof. Und erstaunlicherweise finden das alles. Wir haben durchaus damit gerechnet, dass es vielleicht Einsprachen gibt oder die Leute finden, hey, nein, das ist dann sicher super laut. Und da ist aber also wirklich gar nicht gekommen. Die Leute sind eher auch dankbar, dass es belebt ist, es ist kontrolliert, es ist oft jemand da, vor allem auch zu Abend. Ja, es übt fast wie so ein bisschen gewisse soziale Kontrollen aus in dem Hinterhof, wo, ja, der ist dunkel, es ist gerade bei der Langstrasse. Ich glaube, für alle rundherum ist es eigentlich ist eher ein Mehrwert. Wir haben lange überlegt, was wir mit dem 30-Jährigen machen sollen. Haben auch mal daran studiert, ob man einfach einen riesen Knall mit irgendwas. Und haben dann gefunden, ja, es ist nicht wirklich nachhaltig. Machen, wollten wir wie nicht machen, sondern so, also, das Jahr lang auch, die 30 Jahre einerseits feiern und andererseits einfach der Welt auch ein bisschen erzählen, was wir machen und was das eigentlich heisst. Weil es ja nicht einfach nur auf Knopfdruck und so einfach geht. Und wir haben uns einfach jetzt eine neue CD geschenkt, die am 23. Mai rauskommt, zusammen mit dem Thomas Ganz. Da haben wir gefunden, doch, das ziehen wir jetzt noch durch. Das hätte man nämlich auch können nächstes Jahr machen. Wir haben gefunden, das machen wir jetzt noch. Das geben wir uns jetzt. Und wir haben dann aber jetzt beim Programmieren vom Herbst dann doch gefunden, also ganz ohne Jubiläumskonzert geht es nicht. Wir werden im Oktober, aber nicht irgendeine grosse Kiste, sondern wir werden einfach so ein bisschen die Rosinchen rauspicken von den letzten 30 Jahren. Dass man so, ja, ein bisschen auch noch so ein bisschen Revue passieren lassen, was auch musikalisch passiert ist. Also ganz ohne haben wir dann gefunden, geht es doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so spektakulär ist, wie die meisten meinen. Aber das Wahnsinnigste, wo man wirklich, also es ist einfach lustig gewesen. Und es ist der absolute Running Gag. Das ist der Hörnli-Salat. Da sind wir im Studio gewesen, in den Hartstudios in Winterthur und haben unsere dritte, vierte CD aufgenommen mit dem Rainer Tempel und Isa Weiss hat gesungen und Isa war hochschwanger gewesen. Und wie das so ist, alle 20 müssen ja dann essen über den Mittag. Und zum Geld sparen, tut sich dann immer wieder mal jemand erbieten und tut selber etwas kochen und mitbringen. Und der Lukas Heus hat Hörnli-Salat mitgebracht. Und wir haben dann zu Abend noch abgemacht, dass die Isa noch ein bisschen drüber singt und dass man sich aber zu Abend später noch in Zürich trifft, um eins zu ziehen. Und es haben alle recht viel Hörnli-Salat gegessen. Und dann beim Drübersingen ist es der Isa wahnsinnig schlecht geworden. Und keiner hat aber etwas dabei gedacht, weil Isa war wirklich hochschwanger, das kann sie ja geben. Und plötzlich hat mein Handy angefangen zu schellen und einer nach dem anderen hat gemeldet, ich komme im Fall nicht, mir ist schlecht. Ich habe irgendwie auf dem Bahnsteig gerade alles wieder von mir gegeben oder meine Sporttasche im Auto erbrochen. Und irgendetwas war nicht gut an diesem Hörnli-Salat. Und das ist wirklich so der Running Gag, wo ich so alle sagen, was gibt es heute zum Nacht? Und schreit alles Hörnli-Salat. Das ist so, ja. Das ist so eine Anekdote aus dem Studio, wie das so passieren
Chur. Podcast. Jazz Chur.